ganz nahe bei ihm. Und deswegen ist das einer der wichtigsten Punkte unseres Gottesdienstes, wenn wir miteinander kommen, um zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Wir wollen ganz bewusst miteinander Gottes Wort lesen. Für uns liest heute Morgen hier vorne die Steffi. Und ich lade dich ein, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du sie aufschlägst im Galater Kapitel 5. Wenn du keine Bibel dabei hast, dort hinten hat es noch welche, kann man holen. Darf man auch mitnehmen, wenn man keine hat. Galater Kapitel 5. Steffi, liest du, oder? Okay. Ja. Genau. So, wir lesen ab Vers 13 bis Vers 26, also bis zum Ende vom Kapitel. Ja. Magst du erst deine Brille aufsetzen, dann halte ich so lange das Mikrofon noch. Danke. So, bitteschön.
Also ich lese aus dem revidierten Luthertext von 1984. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in 3. Mose 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das Leben im Geist. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden.
Ja, Herr, hilf uns, dein Wort und ganz besonders diesen Text zu verstehen und zu leben. Und dazu brauchen wir dich, Heiliger Geist. Komm du und wirke du in uns. Amen. Wir wollen uns ja ganz bewusst auf den Weg machen, auf dem Weg hin zu den Menschen hier in unserer Stadt, hier um uns her, an dem Ort, wohin Gott uns gestellt hat als Gemeinde. Wir haben diese Predigtreihe über den Heiligen Geist ganz bewusst so als Vorprogramm auch gesetzt zu dem, was wir im Herbst miteinander starten wollen, nämlich mit Begleitung und mit offenen Augen auf diese Stadt zuzugehen, zu sehen, was braucht diese Stadt und was können wir bringen durch das, was Gott uns gegeben hat. Wir sind jetzt am Ende dieser Reihe und noch einmal mit der Frage unterwegs, wenn wir Menschen begegnen wollen hier um uns her, was für Christen braucht's denn in Freudenstadt? Was für Menschen müssen die Leute, die hier in Freudenstadt sind, wem sollen die denn begegnen? Was muss da sichtbar werden? Was erwarten wir denn, dass der Heilige Geist tut? Ja, was tut er denn? Was tut er denn an uns? Wir haben über das Pfingsterlebnis geredet. über Menschen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wird. Das brauchen wir hier in Freudenstadt. Menschen, die mit der Kraft dieses Geistes rausgehen und Zeugnis von Gott sind. Wir haben über die Gaben geredet, die Gott gibt und die sichtbar werden sollen. Das Wunder, was Gott da immer wieder schon tut. Was noch? Was brauchen wir denn vom Heiligen Geist? Was erwarte ich vom Heiligen Geist für mein Leben? Worum bitte ich? Worum werde ich die nächsten Wochen bitten zu sagen, Herr, wenn wir als Gemeinde uns auf den Weg machen im Herbst, dann bitte ich dich, dass du vorher das in meinem Leben tust. Dann möchte ich, als der Mensch, möchte ich Menschen begegnen, wenn wir losgehen. Dann, wonach strecke ich mich aus? Wonach sehne ich mich? Das sind ja Fragen, die man sich durchaus mal stellen sollte und die vielleicht den Rest des Sommers mich auch begleiten sollten. Was kann er denn noch tun, der Heilige Geist? Und ich bin fest überzeugt, dass man eine Serie über den Heiligen Geist nicht machen kann, ohne an diesem Text anzukommen, einer der zentralen Texte über den Heiligen Geist im Neuen Testament. Und da stecken ein paar Dinge drin, da steckt ein riesengroßes Wunder drin, das der Heilige Geist tut. Und das ist so eine Sache mit großen Wundern. Manche davon, die gehen völlig an uns vorbei, ohne dass wir es mitbekommen. Also so spontan fällt mir ein, wenn die NASA immer wieder Bilder veröffentlicht von den Tiefen des Weltalls, da, und du das mal anschaust, was für erstaunliche Dinge es dort gibt. Wunderbare Schönheit, die wir gar nicht sehen. Das nehmen wir gar nicht wahr, dass es das gibt. Also für uns ist ja schon der Landkreis Freudenstadt was Großes, ja? Und das ist winzig in diesem riesengroßen Universum, wo Gott so viel Schönheit reinstellt. Wir nehmen das gar nicht wahr, ne? Oder hier auf dieser Welt. Die vielen winzig kleinen Dinge, die es zu entdecken gibt, an deren Schönheit man sich freuen kann. Und wir gehen oft dran vorbei und begreifen gar nicht, wie viele Wunder um uns herum passieren. Und ich glaube, dass es auch im geistlichen Leben manchmal so ist. Dass wir unterwegs sind und durchaus auf der Suche und mit einer Sehnsucht nach den Wundern Gottes und dabei Dinge übersehen, die längst passieren. Und da möchte ich gern mit euch heute Morgen nochmal ein paar Dinge entdecken. Und da fängt dieser Text so wunderbar an. Geschwister, sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Allein an diesem Satz muss man schon mal hängen bleiben. Ihr seid zur Freiheit berufen. Ich habe Menschen kennengelernt, die zum früheren Zeitpunkt in ihrem Leben in Drogen verstrickt waren. Richtig tief drin. Ich habe einen Freund in Belgien, der war früher Drogendealer, der war so bei der Mafia mit dabei, der war nicht ganz unten, sondern schon in einer gehobenen Position, der war da mit dabei, dass die Drogen dann auch gehandelt wurden und hat selber genommen, hat bis heute gesundheitliche Auswirkungen davon, war da ganz tief drin in der Sucht und hat erlebt, wie Gott ihn freigemacht hat. Geniales Wunder, wenn du das siehst, wenn du siehst, wie Gott einen Menschen frei hat. Ich bin Menschen begegnet, die waren früher in Alkoholsucht drin. Ich habe Menschen getroffen, die immer wieder und immer wieder zurückgefallen sind in diese schreckliche Sache, die nicht davon losgekommen sind. Und ich habe andere Menschen getroffen, die Gott freigemacht hat vom Alkohol. Genial! Aber gerade erst dann vor allem auch, wenn man den Vergleich hat und wenn man sieht, dass das kein einfacher Schritt ist. Ich glaube, Leute, die das Problem nicht haben, die stellen sich das manchmal so einfach vor nach dem Motto, ja, das soll das halt bleiben lassen. Das soll sich halt entscheiden, jetzt trinke ich nichts mehr, ja. Und dann, ja, aber wenn dein ganzer Körper drauf eingestellt ist, dass du das jetzt brauchst, ist das eine ganz andere Sache, ja. Und dann zu sehen, wie Gott jemand davon frei wird, macht und der braucht halt plötzlich nicht mehr, ist ein geniales Wunder Gottes. Ja, aber dann zu sehen, ja, bei Alkohol und Drogen, da leuchtet mir das alles ein. Aber dann zu sehen und zu verstehen, dass Gott das gleiche Wunder in mir getan hat, das ist nochmal erstaunlicher. Wieso? Ich habe keine Drogen genommen. Ich war nie alkoholsüchtig. Ich war nie abhängig von irgendwelchen solchen Dingen. Ja, wirklich nicht. Vielleicht muss ich wieder neu lernen und das entdecke ich, wenn ich meine Welt aufmerksam beobachte und das entdecke ich, wenn ich Gottes Wort aufmerksam lese, dass Freiheit überhaupt nichts Natürliches ist. Also Menschen haben da ein ganz großes Problem damit, mit Freiheit. Die denken zwar immer, wir sind alle frei und wir können doch tun und lassen und entscheiden, wie wir wollen, aber du brauchst die Bibel nur am Anfang aufzuschlagen. In den ersten paar Seiten entdeckst du schon, dass es damit nicht weit geht, dass Menschen damit unweigerlich in ihr Verderben rennen, dass Menschen sich in alle ihrer tollen Freiheit dann halt immer falsch entscheiden. Ja? Und zwar durchgängig. Ja, natürlich nicht in jeder Einzelentscheidung, das glaube ich schon, dass man auch mal ein paar gute Entscheidungen treffen kann. Aber es gibt keinen Menschen, der sagen kann, ich habe mein Leben so gelebt, ich habe von Anfang bis zum Ende immer mal verantwortlich, eigenverantwortlich meine Entscheidungen getroffen und die waren immer richtig und ich habe ein gutes Leben und da gibt's nichts. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich alles genauso machen. Das kann niemand ehrlich sagen. Ja? Weil Menschen sich falsch entscheiden. Das ist das, was das Neue Testament Sklaverei der Sünde nennt. Dass ich als Mensch eigentlich gar nicht anders kann, als dann irgendwann halt doch meinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen und Begierden und all dem nachzulaufen, was halt nicht so gut und wertvoll ist, wie das, was sich Gott vorstellt. Dass ich an dem vorbeigehe, was Gott sich vorstellt. Freiheit ist nichts Natürliches. Freiheit ist nichts, was einfach so kommt und es ist halt da und es ist was ganz Normales. Freiheit ist ein riesengroßes Wunder, das Gott tut. Und wenn das Neue Testament uns schreibt, ihr seid zur Freiheit berufen, wenn Paulus schreibt, die Sklaverei der Sünde ist beendet, Gott hat euch frei gemacht. Das ist immens, was dahinter steckt. Das ist noch viel größer als jemand, der von Drogen freikommt, noch viel größer als jemand, der vom Alkohol freikommt. Das ist ein Wunder Gottes. Und ich stehe hier vor einem Raum voll Leuten, die das erlebt haben, dass Gott dich frei gemacht hat. Wisst ihr, wie viele Wunder allein hier in diesem Raum sitzen? Ich sage, ja, das ist doch nichts Außergewöhnliches. Das ist doch was ganz Normales. Nein, ist es nicht. Freiheit ist eines der größten Wunder Gottes überhaupt. Und zu begreifen, dass Gott mich einlädt, durch den Heiligen Geist mich auf den Weg zu machen in ein Leben in Freiheit. Auch das ist ja übrigens gar nicht so einfach. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen auch den christlichen Glauben verstehen, dann ist das alles bloß nicht Freiheit. Ja? Dann heißt es, bis jetzt hast du irgendwelchen Regeln gefolgt, die Welt aufgestellt hat oder die du selber dir aufgestellt hast und das waren die falschen. Und jetzt befreit dich Gott daraus und ab jetzt gibt's neue Regeln. Und jetzt gibt's wieder, so und so und so läuft's, das und das und das darfst du nicht tun. Das bist du in neuen Zwängen drin. Das ist nicht das, wozu Gott uns beruft. Gott beruft uns zu einem Leben in Freiheit. Das ist eine der durchgängigen Botschaften des Neuen Testaments. Und das haben viele immer noch nicht verstanden. Da merkt ihr mal, wie groß das Wunder überhaupt sein muss, bis man reinkommt in eine Freiheit. Spannend, dann mal wieder neu zu lesen, so Kapitel wie Römer 6, wo Paulus darüber schreibt, über die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und dann einlädt zu einem Leben, das jetzt eben nicht so einsieht, zu sagen, früher war ich Sklave der Sünde, jetzt bin ich der Sklave Gottes, was ist der große Unterschied, sondern zu sagen, jetzt bist du frei und jetzt entscheide dich doch einfach frei und aus Liebe zu Gott, der dich so sehr geliebt hat, das zu tun, was ihm wohlgefällt. Das ist echte Freiheit. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu dem, was in den Köpfen von vielen immer noch rumgeistert. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, und dann kommen dann diese berühmten Verse von der Frucht des Heiligen Geistes. Vorher kommt genau das Gegenteil davon. Das beschreibt Paulus, wie es aussieht, wenn Menschen so selbstbestimmt leben. Wo das hinführt. Ja, und erzählt er mal so ein paar große Sachen auf, sicher auch nicht mit irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit oder sowas. So eine typische Paulusliste macht er immer wieder. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und, das kommt ja noch vieles anderes, was ebenso verwerflich ist. Also das ist so das Ergebnis dann, wenn ich sage, ich versuch's mal selber mit Freiheit. Und dem entgegen stellt dann Paulus diese so ganz andere Liste. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwerfen. Steffi, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute Morgen aus der Luther-Übersetzung gelesen hast. Ich bin ja normalerweise, lese ich nicht gern aus so alt klingenden Übersetzungen, weil die Erfahrung ist, dass man für moderne Menschen dann viel zu viel erstmal erklären muss, was heißt das eigentlich. Aber das Problem bei dem Text, bei vielen neuen Übersetzungen, ist, dass sie versucht haben, das Wort Frucht irgendwie wegzuerklären, ne? Durch irgendwelche Erklärungen ersetzt. Und das Wort ist in diesem Text ganz wichtig. Denn da steckt ja ein Bild dahinter. Ein Bild, das uns begreifen lassen soll, was für ein großes Wunder Gott hier tut. Wisst ihr, eines der größten Wunder Gottes, das findet ja jedes Jahr ganz in unserer Nähe statt, nämlich in meinem Garten. Das meine ich jetzt nicht die Tatsache, dass ich endlich meinen Rasen gemäht habe, sondern das fängt schon viel früher im Jahr an. Wenn die Bäume noch alle ganz kahl sind, dann tut sich plötzlich was. Zuerst sieht man kaum was davon. Dann kommen so kleine Knospen, die sind noch geschlossen und dann öffnen sie sich langsam und dann schießt so das erste Grün hervor. Blüten tun sich auf. Von einem Tag auf den anderen, da leuchtet plötzlich der ganze Garten in den verschiedensten Farben. Dann kommt die Zeit, die die Allergiker nicht so mögen. Das ist mir auch ganz klar. Ich bin auch einer davon. Aber die Blüten ist doch was Wunderbares anzuschauen. Und dann verschwinden die Blüten irgendwann wieder und du denkst, na, das ist aber schade, war doch ganz nett. Aber es geht weiter. Denn da, wo die Blüten waren, da wächst was Neues heran. Da wächst neue Frucht. Und dann, das Jahr ist schon ganz weit fortgeschritten, dann ist sie reif. Und je nachdem, was das für ein Baum ist, dann kannst du sie selber ernten oder sie fällt runter. Und damit ist der Prozess immer noch nicht zu Ende. Jetzt sehen die Äste wieder relativ kahl aus und bald kommt der Winter. Und dann ist auch das Grün der Blätter verschwunden, aber dass die wirkliche Frucht, zum Beispiel von meinem riesengroßen Haselstrauch im Garten, die sehe ich im nächsten Jahr, wenn ich ganz früh im Frühjahr mal wiederkomme, um den Rasen zu mähen. Dann sehe ich die Frucht vom Haselstrauch. Die geht dann nämlich auf. So lauter ganz, ganz kleine Pflänzle rund um den Haselbusch rum. Weil wisst ihr, die richtige Frucht von einem Haselstrauch ist ja nicht die Haselnuss, sondern ist ein neuer Haselstrauch. Ja? Dafür ist das Ganze ja gedacht, so hat Gott sich gemacht. Und so geht es über das ganze Jahr fort. Ein langer, großer Prozess, ein riesengroßes Wunder Gottes. Letztes Jahr im Frühjahr war dann meine Nichte aus Belgien, die war glaube ich damals 6, war ein paar Tage bei uns zu Besuch und die haben einen Garten und das sind in der Familie sind da einige, die gerne im Garten arbeiten und die Emmy ist auch eine, die da gern mithilft. Und die hat dann meine zwei großen Töchter irgendwie angesteckt und hat gesagt, ja, das ist ja schade, wenn man bloß Rasen im Garten hat. Und sie haben also beschlossen, sie pflanzen jetzt was an und da musste man in den Laden gehen und alle möglichen Zwiebeln und Zeug kaufen und dann haben sie da gehackt und was umgegraben und die Zwiebeln eingesetzt und waren da also mit vollem Eifer und mit der Emmy zusammen dabei und haben das gegossen und alles. Wunderbare Beschäftigung für einen Tag. Am nächsten Tag sind sie dann alle in den Garten gerannt, um nach ihrem Beet zu schauen und am Tag drauf auch. Aber wisst ihr, dann kam dann irgendwann relativ schnell die Überzeugung, die Enttäuschung, wisst ihr, weil die haben Tomaten, wollten sie anpflanzen und haben sich schon vorgestellt, wie die Tomaten dann mal schmecken und wie es essen. Und es waren schon 3 Tage rum und es waren halt immer noch keine Tomaten da im Garten. Ne? Das dauert. So ein Wunder Gottes. Das dauert. Frucht ist nichts, was von heute auf morgen einfach so plötzlich vom Himmel fällt und dann da ist. Da geht es um Veränderungsprozesse, um was Langfristiges, wo man oft eigentlich sogar erst im Rückblick mal zurückschaut und den Unterschied sieht und plötzlich begreift, was da eigentlich gewachsen ist in dieser Zeit. Und da ist nochmal so ein Wunder, das wir, glaube ich, oft übersehen. Wisst ihr, ich habe tolle Sachen mit dem Heiligen Geist erlebt in meinem Leben. Wir haben ja die letzten Wochen erzählt. Ich habe über das Pfingsterlebnis geredet vor ein paar Wochen und ich kann mich gut erinnern an den Tag, wo ich an diesem Rangerlagerfeuer stand und wo mit mir gebetet wurde und wo der Heilige Geist kam und ich zum ersten Mal erlebt habe, wie ich Gott in neuen Sprachen angebetet habe, wie ich erlebt habe, wie die Kraft des Heiligen Geistes auf mich kam, wie Gott zu mir geredet hat. Ich habe mein Berufungserlebnis in dem Moment gehabt, wo mir klar wurde, dass Gott möchte, dass ich ihm mit meinem ganzen Leben diene. Das war ein wunderbarer Tag. Aber wisst ihr, dieser Tag, der ist inzwischen, das muss ich überlegen, 24 Jahre her. Ja? Und wenn ich jetzt weiterdenke in die Zukunft, und jetzt lege ich nochmal 20 Jahre drauf, ja? Weißt, wenn du mich dann fragst, in 20 Jahren, wie sieht es aus und was hast du erlebt mit Gott, dann möchte ich dir eigentlich in 20 Jahren nicht erzählen. Weißt, damals vor fast 45 Jahren, das war so gewaltig, da kam der Heilige Geist auf mich und das war ein toller Tag. Das war's, wirklich, das war ein Wunder Gottes und alles. Aber in 20 Jahren möchte ich dir eigentlich erzählen können, was Gott in diesen 20 Jahren getan hat und was er an jedem Tag getan hat und wie er immer weitergegangen ist. Und weißt du, wir sind oft viel zu stark konzentriert auf diese großen, einmaligen Dinge. Da ist was passiert, da waren Wunder und es war schön und es war großartig. Und Gott hat was getan und wir schätzen oft viel zu wenig das, was Gott so über die lange Zeit tut, über die Langstrecke, beständig, wo du von einem Tag auf den nächsten vielleicht nicht den Vergleich hast. Ja? Also wenn wir jetzt mit jemandem beten, der im Rollstuhl sitzt und der steht auf und der wird geheilt, dann siehst du morgen den Unterschied von heute zu morgen. Ja? Heute saß er im Rollstuhl, morgen läuft er selber. Ja? Wenn Gott an dir arbeitet und deinen Charakter ändert, kannst du vielleicht morgen nicht auf heute schauen und sagen, boah, das ist ein Riesenunterschied jetzt, so von einem Tag auf den anderen. Aber du kannst vielleicht in einem Jahr schauen oder in fünf und sagen, schau mal, was in meinem Leben passiert ist in der Zwischenzeit. Ein riesengroßes Wunder Gottes. Und wenn du in die Bibel reinschaust und mal siehst, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, dann wirst du feststellen, dass Gott gerne mit Menschen in so langfristigen Prozessen arbeitet. Gerne mit Menschen über lange Zeit unterwegs ist und sie prägt und ihr Leben verändert und seine Herrlichkeit zeigt in ihrem Leben. Und wir machen es uns heute oft viel zu einfach, selbst mit diesen großen Figuren der Bibel. Wir schauen die ja alle, wir haben die alle in so, in der Perspektive von hinten. Wir sehen schon das Endergebnis. Ja, und dann haben wir die Geschichten noch aufgeschrieben und relativ kurz und du kannst in einem Tag oder in einer halben Stunde das Leben von irgendeinem biblischen Helden lesen, ja, und dann hört sich das alles so toll an, ja. Gott hat in seinem Leben was getan und dann war das alles so. Und dann liest dann plötzlich irgendwelche Jahreszahlen dazwischen von dem Mose, der dann mal 40 Jahre in der Wüste war oder so, ja. Und dann merkst du, weißt du, das war nicht so, wie du dir das heute vorstellst, so von einem Tag auf den nächsten, Gott hat was getan und boah, das hat Zeit gebraucht. Aber was ist geschehen in diesen 40 Jahren? Welch ein Ergebnis, wo wir heute drauf zurückschauen können. Und ich glaube, wir müssen es lernen, die Wunder Gottes auch in diesen langfristigen Prozessen mehr zu sehen und zu entdecken. So, jetzt sind wir endlich so weit, dass wir mal nach dem Inhalt dieser Frucht schauen können. Ja, das ist ja das Zentrale an diesem Text überhaupt. Ja, was macht er denn jetzt langfristig in dem Leben? Da kommt dann die Matheaufgabe, die ich meinen Crosswalks immer stelle. Und ich bin ganz stolz drauf, weil dieses Mal gab es zum ersten Mal eine Gruppe, wo auf Anhieb jemand, warst du das, glaub? Da war der Florian, genau. Also auf Anhieb jemand gab, der die eine mathematische Frage richtig beantworten konnte. Wir haben den Text gelesen und dann habe ich gesagt, jetzt ganz einfach, wie viele Früchte des Heiligen Geistes gibt es? Zählen alle, ja. Ist dann ganz interessant, wie man da unterschiedlich zählen kann, ja. In dem Alter gibt es offensichtlich da manchmal auch noch Nachholbedarf. Manche zählen bloß 7 Wörter und so. Aber irgendwann hat sich dann die größte Zahl der Leute auf die 9 geeinigt, die du jetzt auch gerade schnell nachgezählt hast, gell? Und damit du mitreden kannst, Und dann sind sie alle begeistert, dass sie das jetzt rausbekommen haben. Also 9 Früchte des Heiligen Geistes. Sag ich, nö, stimmt nicht. Falsch. Und dann zählen alle nochmal und dann kommen sie wieder auf 9 und sind dann irgendwann überzeugt, dass ich einfach nicht zählen kann, wenn ich was anderes sage. Ja? Ich sage ja immer, lest den Text. Was steht da drin? Wie viele Früchte des Heiligen Geistes sind aufgezählt in diesem Text? Eine Frucht ist aufgezählt. Das ist das ganz Entscheidende. Der Text fängt an, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Nicht die Früchte. Also stell das mal so obstsalatmäßig vor. Kennt ihr diesen Obstsalat in Dosen? Ja, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein. Tatsache ist, so die Hälfte von dem, was drin ist, ist ganz, ganz essbar und dann gibt es andere Sachen, Aber das kann man ja sortieren, wisst ihr, ja? So sagen, na, die Pfirsiche schmecken noch ganz gut, aber diese komischen kandierten Kirschen da in diesem Neonrot da, die braucht man wirklich nicht gegessen haben, ja? Dann muss man auf die Seite, ja? Und manche Leute stellen sich das ja vielleicht auch so ein bisschen vor, so mit den Früchten des Heiligen Geistes, wisst ihr, das kannst du dann sortieren, nicht was mir gefällt, aber vielleicht zu sagen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 9 Stück. Mal sehen, wie es in meinem Leben aussieht. 6 von 9. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, gell? Also gibt es sicher andere, die haben bloß 4, gell? Und deswegen bin ich ja schon mal ganz gut unterwegs in dieser Geschichte, ja? Und 6 von 9, das ist mehr als die Hälfte. Das ist ja also überwiegende Mehrheit, sagen wir mal, ja? Also kann ich mir doch auf die Schulter klopfen und sagen, ganz gut, ja? Aber genau das ist es, worum es nicht geht um diesen Text. Da geht es ja nicht um irgendwelche Punktelisten, wo du sagen kannst, so ganz nett, ne? Oder so, ich weiß nicht, ob ihr die 80-20-Regel kennt. Die kommt aus dem Management irgendwo. Da hat man irgendein schlauer Mensch hat wohl mal ermittelt, dass bei jeder Arbeit, dass man 80% von dem, was gemacht werden muss, mit 20% vom Aufwand machen kann. Und dass die letzten 20% eigentlich 80% der Arbeit brauchen. Und wisst ihr, was die Schlussfolgerung daraus ist? Die Schlussfolgerung ist eine ganz einfache. Die ist zu sagen, in ganz vielen Fällen reicht's eigentlich, wenn man 80% macht. Dann hat man ja das meiste. Und die ersten 80% kann man nämlich mit relativ wenig Aufwand machen. Und diesen komplizierten Schluss, das ist dann Perfektionismus, das lassen wir einfach mal. Ne? Also das braucht nämlich viel zu viel Mühe. Ja? Und es ist tatsächlich so, es gibt viele Bereiche im Leben, wo du mit einer 80%igen Lösung wahrscheinlich relativ gut hinkommst. Ja? Aber das ist nicht um das, wo es hier geht, zu sagen, naja, also von 9 habe ich 8 oder so, ja, oder 7, ja, 80%, da kommen wir schon in gute Gegenden hier, ja, das ist doch wunderbar, dann können wir ja jetzt aufhören. Nein, es gibt eine Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt in meinem Leben. Und das ist ein Gesamtpaket. Da kann man nicht aussortieren, da kann man nicht aussuchen, da kann man nicht sagen, naja, geduldig bin ich zwar nicht, aber der Rest funktioniert ganz gut oder so, ja, sondern Gott möchte das ganze Paket in meinem Leben. So, und dann wird es jetzt natürlich schwierig. Ja, weil wer kann das schon zählen? Und wer kann schon sagen, okay, aber ich habe 9 von 9? Bei den meisten gibt es doch mindestens eine oder zwei, wo du sagst, naja, aber da, das ist so der Bereich in meinem Leben, da sieht es nicht wirklich so gut aus. Und das ist dann der Punkt, wo das jetzt ganz schnell zu so einer Predigt kippen kann, wo dann alle mit einem schlechten Gewissen heimgehen und wir dann doch halt wieder in irgendwelchen religiösen Zwängen sind. So viel zum Thema zur Freiheit berufen. Außer wir verstehen und kapieren nochmal neu, dass es um ein Wunder Gottes geht. Dass es genau um das geht, was der Heilige Geist tut. Verstehst du, Paulus schreibt dir nicht in diesem Text, jetzt streng dich halt mal an, weil ein guter Christ, in dessen Leben zeigen sich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wenn das bei dir noch nicht so klappt, ja, dann musst du gefälligst daran arbeiten, an diesen Sachen. Das ist ja eben nicht das, was der Paulus sagt, sondern er sagt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Und da kommen wir nämlich dann in den Bereich, wo ich es halt nicht mehr machen kann. Kann ein Mensch seinen Charakter ändern? Seine grundlegende Persönlichkeit? Also es gibt Leute, die glauben, dass wir das können, aber es gibt einen Grund, warum die alten Griechen das Wort Charakter erfunden haben, das ursprünglich heißt in Stein gemeißelt. Ne? Also es kommt aus einer Zeit, wo man noch Buchstaben auf Steintafeln gemeißelt hat. Ja? Das waren dann die Charaktere. Ja? Aber das ist das, was Charakter bedeutet. Ja? Also das darfst du nicht so vorstellen, dass ich sage, naja, ich habe jetzt die Liste neu gelesen und ich habe gesehen, mit der Geduld sieht es bei mir noch nicht so gut aus. Ja? Deswegen beschließe ich jetzt, nächste Woche werde ich geduldig. Ja? Und dann werde ich jetzt halt mal geduldig. Und nächste Woche können wir im Gottesdienst wieder drüber reden und ich kann euch sagen, wisst ihr was, tolle Sache, ich bin jetzt auch geduldig. Ja? Das ist eben nicht das, sondern ich werde ja ganz schnell an meine Grenzen stoßen. Aber ich kann sagen, Heiliger Geist, komm du. Bring Frucht in meinem Leben. Und es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Bei der Geduld ist das natürlich das Beispiel wunderbar. Ne? Da hast du ja die Christen, die sagen, Heiliger Geist, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ne? Ja, es funktioniert bei den anderen Dingen genauso. Das ist ein Prozess. Was, wo Gott wirkt in meinem Leben, da wo ich ihn lasse, wo er mich verändert. Und vielleicht wirst du in 5 Jahren zurückschauen und sagen, hier, wow, schau mal. Damals im Gottesdienst, da habe ich festgestellt, Mann, da fehlt echt noch was. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe gesagt, Gott, tu da ein Wunder in mir. Und dann hat er was getan. Und heute bin ich hier und ich bin immer der gleiche wie damals. Das kannst du nicht machen. Aber Gott kann es machen. Und es ist eines der größten Wunder, wenn ein Mensch verändert wird durch Gott. So, und damit sind wir dann endlich mal wieder in unserem Schlussrahmen, um den es ja geht. Denn wir wollen ja Menschen begegnen. Hier in Freudenstadt. Mit dem Evangelium. Mit der guten Nachricht von Jesus. Zentraler Teil dieser guten Nachricht ist es, dass Jesus Menschen frei macht und dass Gott Menschen verändert. Das sind zentrale Teile dieser Botschaft. Und die kommen, wie die ganze Botschaft, begleitet durch den Heiligen Geist. Das hat uns Jesus zugesagt. Ne, da hat uns Zeichen und Wunder zugesagt, da wo Menschen von ihm zeugen. Aber weißt du was, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es kein gewaltigeres Zeichen gibt, als Menschen, die echte Freiheit leben. Das fällt auf. Das fällt wirklich auf, weil es was Einmaliges ist in dieser Welt, weil es eben nicht natürlich ist, echte Freiheit zu leben. Ich glaube, dass es was unglaublich Gewaltiges ist, wenn Menschen anderen Menschen begegnen, wo sie sehen, da hat sich was verändert im Leben. Da passiert was. Da da ist Wachstum da, das fällt auf. Und wenn diese Menschen dann von Gott verändert, sichtbar Frucht tragen und die Liebe Gottes in die Welt reintragen, ja, das ist das gewaltigste Zeichen, das es geben kann. Ich bin dankbar über jedes Wunder, das Gott tut, auch über die plötzlichen Wunder. Genial, was Gott da tut. Aber ich glaube, das größte Wunder ist gerade da. Und da habe ich gute Unterstützung. Da habe ich Jesus auf meiner Seite. Ist immer gut, ne? Der ja Folgendes Spannendes sagt. Diesen Vers muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander. Ja? Das ist nicht an den großen Wundern, die passieren. Nicht an der Anzahl von Heilungen oder der Anzahl prophetischer Worte, so gut und wichtig all diese Dinge sind und so erstrebenswert. Aber das zentrale Kennzeichen, das siedelt Jesus genau da an, wo Paulus sagt, da bringt der Heilige Geist Frucht in deinem Leben hervor. Wie war das nochmal? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in, ganz spannend, was als erstes kommt, in Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist jetzt Theorie. Das gibt einige Ausleger, die das tun. Aber es ist ganz spannend, mal drüber nachzudenken. Wenn ihr den Text mal schaut, wie der ursprünglich geschrieben wurde. Der wurde ja ursprünglich mal auf Griechisch geschrieben, ne? Auf so alte Handschriften. Wenn ihr mal so ein altes griechisches Manuskript gesehen habt, das ist ganz spannend, wie die geschrieben haben. Alles in Großbuchstaben und alles aneinander, ohne irgendwelche Zwischenräume zwischen den Wörtern, ohne Satzzeichen oder irgendwas, nur ein Buchstabe am anderen. So sieht es aus, die Manuskripte der damaligen Zeit. Alle Wortzwischenräume, alle Satzzeichen und sowas sind spätere Zusätze, wo man überlegt hat, wo muss denn da jetzt was hin? Man kann diesen Satz daher theoretisch auch so lesen und das macht vielleicht auch ganz viel Sinn. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Doppelpunkt. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Alles als Bestandteile dieser einen großen Sache, der Liebe, an der Jesus sagt, dass die Menschen erkennen werden, dass wir seine Jünger sind. Den Doppelpunkt habe ich jetzt da rein gemacht, genauso wie die andere Übersetzung das Komma rein gemacht hat. Die stehen beide ursprünglich da nicht drin. Vielleicht mal wert an der Stelle, darüber nachzudenken. Aber vor allem viel mehr wert dafür zu beten und zu sagen, heute Morgen neu, komm Heiliger Geist. Ich weiß jetzt, welchen Menschen in mir, die da draußen begegnen sollten. Da habe ich ein recht gutes Bild davon. Ich weiß, dass ich nicht immer dieser Mensch bin. Und ich kann es nicht machen. Ich muss es auch nicht machen. Aber du kannst es machen, Heiliger Geist. Komm und tu ein großes Wunder in mir, in uns allen. Wir beten gemeinsam. Und wenn wir beten, kommt unser Lobpreisteam schon nach oben, dass wir dann in eine Zeit der Anbetung gehen können. Wir sagen, Heiliger Geist, wir strecken uns aus nach dir. Wir bitten, dass du neu ein großes Wunder in uns tust. Wir danken dir für das große Wunder, dass du uns zu freien Menschen gemacht hast. Wir danken dir für alles, was du getan hast in unserem Leben. Wir danken dir für jeden Schritt, den wir gehen durften auf diesem Weg mit dir. Für alles Wachstum, das schon da war. Und wir bitten neu, Heiliger Geist, tu immer mehr dein Werk an uns. Und lass diese Frucht in uns wachsen und entstehen. Lass sie groß werden, dass wir Menschen sind, die anderen begegnet und wo das, was man in uns sieht, wo das Jesus ist. Wo es die Liebe ist, die die Jünger Jesu auszeichnet. Wo es alle diese Dinge sind, die wir nicht machen können, aber die du machen kannst in unserem Leben. Heiliger Geist, schenk uns neu ein Stück, einen Schritt weiter dieses Wunder in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Und jetzt bleiben wir im Gebet. Das Lobpreisteam nimmt uns mit hinein in eine Gebetszeit. Es gibt Gelegenheit, Gott zu antworten. Es gibt Gelegenheit, mit sich beten zu lassen. Wenn du gerne möchtest, dass jemand mit dir betet, ist dort hinten unser Gebetsteam. Und wenn Gottes Geist spricht und dir was aufs Herz legt, was für die ganze Gemeinde ist, dann darfst du natürlich gerne zu mir nach vorne kommen, um das weiterzugeben. Auch da möchten wir offen sein für sein Reden. Mach dein Herz auf und gib Jesus eine Antwort heute Morgen.